Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo zum aktuellen Onda Info. Vieles, was in Lateinamerika passiert, zeigt seine Wirkung weit über die Region hinaus. Professionelle Händler versorgen die italienischen Fußballclubs mit argentinischen Nachwuchsspielern im Kindesalter. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger sollte in Frankreich als Zeuge über lateinamerikanische Militärdiktaturen verhört werden. Die Gouverneurin des US-Bundesstaates Arizona forderte jetzt die Todesstrafe für Fluchthelfer. Das sind unsere Meldungen. In zwei ausführlichen Beiträgen beschäftigen wir uns mit Argentinien und Uruguay. Gegen den argentinischen Ex-Präsidenten Carlos Menem erging Haftbefehl wegen Waffenschmuggels. Die Uruguayerin Sara Mendes bittet die europäische Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach ihrem Sohn, der vor 25 Jahren als Neugeborener von argentinischen Militärs entführt wurde.
Argentinien, Italien. Der italienische Fußballclub Arezzo wird wohl auf 6 seiner potenziellen lateinamerikanischen Nachwuchsspieler verzichten müssen. Die Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren sind jüngst nach ihrem Besuch in der argentinischen Heimat nicht mehr nach Italien zurückgekehrt. Der Grund? Der Verein hatte das Versprechen gebrochen, den Eltern der kleinen Stars in spe monatlich $100 zu zahlen. Mindestens 200 Kinder werden jährlich aus Argentinien, Brasilien und Uruguay nach Italien gebracht. Seit der Handel mit internationalen Weltklasse-Spielern extrem teuer geworden ist, suchen europäische Clubs verstärkt nach jungen Talenten in Übersee. Das Versprechen auf Karriere und gesichertes Auskommen für die Familie treibt die Jungen aus den Armutsvierteln in die europäischen Fußballzentren, zu Inter Mailand, Real Madrid oder dem FC Barcelona. Der frühere Kicker Guillermo de la Pena kritisiert: Professionelle Händler investieren ein bisschen mehr als die Kosten für das Flugticket und bringen tausende Fußballkids nach Europa. Und wenn nur eines von ihnen Erfolg hat, verdienen sie Millionen. Wer nichts taugt, so de la Pena weiter, landet bald auf der Straße. Und das sind die meisten. Inter Mailand hat sich gleich vor Ort eingenistet. Im argentinischen Monteros hat der Club eine Fußballschule eingerichtet. Dort verbringen die Kinder täglich 8 Stunden, ihre Familien erhalten Nahrungsmittel und medizinische Versorgung. Eduardo de Bonis, einer der Direktoren des bedeutenden Consulting-Unternehmens Deloitte & Touch, beschreibt das Ziel solcher Sportrekrutierungszentren so: Wir versuchen, eine Art Brutkasten für Fußballer zu entwickeln.
Chile, Frankreich. Henry Kissinger will in Frankreich keine Zeugenaussagen bei Ermittlungen zur Operation Condor machen. Auf Einladung der UNO-Bildungs- und Kulturorganisation UNESCO war der ehemalige US-amerikanische Außenminister nach Paris gekommen. Dort wollte ihn der ermittelnde Richter Roger Lelois zu dem Themenkomplex befragen. Die Operation Condor war ein Freibrief für die Geheimdienste lateinamerikanischer Militärdiktaturen in den 70er und 80er Jahren. Er ermöglichte, bei der Verfolgung von Oppositionellen grenzüberschreitend vorzugehen. Unterstützt wurden die Geheimdienstler dabei von ihren US-Kollegen vom CIA. In seiner Funktion als US-Außenminister galt Kissinger als Mitverantwortlicher für die Verfolgung und Ermordung von Oppositionellen in Chile. Begründet wurde die Absage von der amerikanischen Botschaft damit, dass Kissinger, so wörtlich, bereits seit längerer Zeit festgelegte Termine habe. Medien berichteten, Kissinger sei aus den USA verboten worden, Erklärungen zur Operation Condor abzugeben.
Mexiko, USA. Todesstrafe bald auch für Fluchthelfer. Nach dem Tod von 14 Mexikanern und Mexikanerinnen forderte die Gouverneurin des US-amerikanischen Bundesstaates Arizona, Jane D. Hull, Schleuser mit dem Tode zu bestrafen. Die Flüchtigen waren Ende Mai in der nordmexikanischen Wüste nahe der Grenze zu den USA tot aufgefunden worden. Einige der sogenannten Polleros, der Fluchthelfer, wurden verhaftet. Bei jenen Schleusern, die in Mexiko festgenommen wurden, muss sich die Gouverneurin jedoch mit Drohungen begnügen. Anfang Juni ließ Hull wissen: Arizona ist ein Staat, der über die Todesstrafe verfügt. Einige der verhafteten Personen befinden sich nun aber in Mexiko und ich hoffe, dass dort die Gesetze so rigoros wie möglich Anwendung finden. Millionen Menschen sind es jährlich, die versuchen, in die USA zu gelangen, um sich dort als billige Arbeitskräfte zu verkaufen. Sie kommen vornehmlich aus Guatemala, Nicaragua, El Salvador oder den südmexikanischen Bundesstaaten. Allein zwischen Oktober 1999 und März 2000 griffen die US-Behörden 860.000 Mexikaner und Mexikanerinnen entlang der Grenze auf und schoben sie wieder ab nach Mexiko.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires wurde der ehemalige Staatspräsident Carlos Menem am Donnerstag, den 7. Juni, unter Hausarrest gestellt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes erging ein Haftbefehl gegen ein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt. Richter Jorge Urso wirft dem Politiker die Gründung einer kriminellen Vereinigung vor, sowie Waffenschmuggel, persönliche Bereicherung im Amt und Betrug.
Noch 3 Stunden vor seiner Verhaftung verkündete der ehemalige argentinische Staatspräsident Carlos Menem selbstbewusst seine Unschuld.
Ich bin mir absolut sicher, trotz aller Diffamierungen, dass ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen und dass meine Freiheit hier in Argentinien garantiert ist, denn ich vertraue dem Justizsystem.
Dennoch unterzeichnete ein argentinischer Richter am 7. Juni einen Haftbefehl gegen Menem. Aufgrund seines hohen Alters wurde der 71-Jährige nicht ins Gefängnis gebracht, sondern unter Hausarrest gestellt. Vorgeworfen wird ihm, zwischen 1991 und 1995 große Mengen von Waffen nach Kroatien und Ecuador geschmuggelt zu haben, unter Umgehung eines Embargos der Vereinten Nationen. Kroatien führte damals Krieg gegen die Republik Jugoslawien und Ecuador bekämpfte aufgrund eines Territorialkonfliktes das Nachbarland Peru. Der argentinische Ex-Präsident soll als Kopf einer kriminellen Vereinigung Präsidialdekrete gefälscht haben. Darin wurden als Empfänger der illegalen Waffenlieferungen nicht die beiden Krisengebiete, sondern Panama und Venezuela angegeben. Die Beweislage scheint eindeutig. Inzwischen belastete auch der ecuadorianische Waffenhändler Roberto Sassen den argentinischen Ex-Präsidenten persönlich, den Waffenschmuggel in großem Stil organisiert zu haben. Menem ist nach dem chilenischen Ex-Diktator Pinochet das 2. Staatsoberhaupt der Südspitze Lateinamerikas, das von der Justiz des eigenen Landes behelligt wird. Während Pinochet wegen der politischen Verfolgung von Oppositionellen angeklagt ist, geriert sich Menem jetzt selbst als politisch Verfolgter. Sein Neffe, der Abgeordnete Adrian Menem, geht sogar so weit, die Verhaftung seines Onkels mit der Repressionswelle nach dem Militärputsch in Argentinien im März 1976 zu vergleichen. Während einige hundert Getreue in Buenos Aires zur Verteidigung von Menem auf die Straße gingen, löste die Verhaftung des Ex-Präsidenten in weiten Teilen der argentinischen Bevölkerung Freude aus. Der Haftbefehl gegen Menem fiel mit einem eintägigen Generalstreik zusammen, zu dem die beiden Gewerkschaftsdachverbände aufgerufen hatten und der das Land teilweise lahmlegte. Aus diesem Anlass kommentierte die Gewerkschaftsführerin Marta Maffei von der Central de los Trabajadores Argentinos:
Mich freut die große Teilnahme ungemein, weil das die einzige Garantie ist, dass die Verbrecher hinter Gittern bleiben. Verhaftet werden sie zwar von der Justiz, aber nur der Widerstand der Bevölkerung kann bewirken, dass sie auch in Haft bleiben.
Die Opposition in Argentinien bewertet die Verhaftung von Carlos Menem vor allem als Erfolg im Kampf gegen die Straflosigkeit und in Sachen Demokratie. Auch die Mächtigen, so heißt es, könnten heutzutage nicht mehr unbehelligt agieren. Rechtsanwalt Ricardo Moner Sanz hatte wegen der Waffengeschäfte bereits im Jahr 1995 Anzeige gegen den damals noch amtierenden Präsidenten Menem erstattet. Seine Motive sind politischer Natur.
Que sepan los Menem de ayer, los de la Rúa de hoy, los González o los Pérez de mañana o tras mañana.
Die Menems von gestern, die de la Ruas von heute und wie die künftigen Präsidenten auch heißen mögen. Sie sollen wissen, dass die argentinischen Bürgerinnen und Bürger wachsam sind. Demokratie darf nicht dem Geplänkel der Parteien vorbehalten bleiben. In Zeiten einer Globalisierung, die die große Mehrheit ausschließt, ist die Bürgerbeteiligung der beste Weg, um politische Lösungen zu bekämpfen, die es sehr wenigen Leuten erlauben, sich auf Kosten anderer zu bereichern.
exactamente a esos más, sea ese protagonismo el esencial para derrotar fórmulas donde muy pocos se enriquecen a costa de la desgracia ajena.
Wie viel Geld durch den Waffenschmuggel in Menems eigene Tasche floss, ist noch nicht bekannt. Sein Privatvermögen wird allerdings auf über 3 Milliarden Dollar geschätzt. Im Fall eines Schuldspruchs drohen dem Ex-Präsidenten zwischen 5 und 10 Jahren Haft.
Sara Mendes ist eine der wenigen uruguayischen Oppositionellen, die einst als verschwunden galten, die Zeit in den Folterzentren der Militärs in den 70er Jahren aber überlebt haben. Derzeit ist sie zu Besuch in Europa. Nach 25 Jahren sucht Sara Mendes immer noch nach ihrem Sohn Simon, den sie seit ihrer Entführung im Jahr 1976 nicht mehr gesehen hat. Simon war damals gerade 20 Tage alt.
Yo fui secuestrada en el año 1976 en la República Argentina.
Ich wurde im Jahr 1976 in Argentinien entführt. Damals lebte ich schon seit 3 Jahren dort, seit dem Staatsstreich in meinem eigenen Land, in Uruguay. Simon, der bei mir zu Hause war, als ich abgeholt wurde, ist dort zurückgeblieben. Das Besondere an meinem Fall ist, dass die Entführer namentlich bekannt sind. Sie wurden von 20 Leuten identifiziert. Trotzdem leben sie völlig unbehelligt im Land. Und Simon bleibt nach wie vor entführt und verschwunden.
Als aktive Anarchistin hatte Sara Mendes vor den uruguayischen Militärs fliehen müssen, als diese im Juni 1973 die Macht übernahmen. Der gewählte Präsident Juan María Bordaberry hatte damals die Kontrolle über die innenpolitische Situation des Landes verloren, wo der soziale Protest sich schon seit Ende der 60er Jahre immer mehr ausweitete. Bordaberry löste kurzerhand das Parlament auf und überließ das Regieren einer Militärjunta. Doch als knapp 3 Jahre später auch im benachbarten Argentinien die Militärs putschten, waren die dortigen Exil-Uruguayer erneut in Gefahr. Und mit ihnen auch Sara Mendes. Wie 20 andere uruguayische Oppositionelle wurde sie zu Hause abgeholt und in das geheime Folterzentrum Automotores Orleti gebracht. Damals arbeiteten argentinische und uruguayische Militärs bei der Verfolgung von Oppositionellen bereits im Rahmen der Operation Condor zusammen.
In Automotores Orleti blieben wir etwa 10 Tage. Dort wurden wir verhört und gefoltert, vor allem von uruguayischen Militärs. Und dann wurden wir heimlich nach Uruguay gebracht.
Sara Mendes und ihre 20 Leidensgenossen und Genossinnen hatten Glück im Unglück. Sie überlebten die illegale Haft. Die uruguayischen Militärs benutzten die Entführten, um ihre verfassungswidrige Herrschaft international zu legitimieren. Zu einem Zeitpunkt, als die Mitglieder der uruguayischen Opposition längst im Exil, verschwunden oder tot waren, inszenierten die Sicherheitskräfte mithilfe dieser 20 Gefangenen eine groß angelegte Razzia. Damit wollten sie beweisen, dass die Subversion im Lande noch aktiv und gefährlich sei. Die 20 wurden also ein zweites Mal, diesmal medienwirksam, festgenommen und anschließend zu Haftstrafen verurteilt. 12 Jahre dauerte die Militärdiktatur. Sie trieb 300.000 Uruguayerinnen und Uruguayer ins Exil, mehrere 10.000 wurden verhaftet und gefoltert. 1985 mussten die Generäle aufgrund breiter ziviler Proteste die Macht wieder abgeben, doch juristisch belangt wurden sie wegen der vielfachen Menschenrechtsverletzungen jener Jahre bis heute nicht. Im Gegenteil, 1986 verabschiedete das Parlament ein Amnestiegesetz, das alle strafrechtlichen Ansprüche aus der Diktatur für hinfällig erklärte. Die Opposition versuchte in den Folgejahren, dieses Gesetz über eine Volksabstimmung zu kippen, doch schließlich stimmte eine knappe Mehrheit für die Amnestie. Vielen Uruguayern und Uruguayerinnen saß noch die Angst im Nacken, die Generäle könnten die Macht wieder an sich reißen. Damit war allerdings auch die Straflosigkeit für die Folterer besiegelt. Erst mit dem Amtsantritt von Jorge Valle im Frühjahr 2000 änderte sich diese Situation. Sara Mendes hierzu.
Cuando el presidente Valle, el actual presidente de mi país, asume el gobierno en marzo del año pasado, este reabre en alguna medida el tema sobre las desapariciones forzadas.
Als der aktuelle Präsident Valle letztes Jahr die Amtsgeschäfte aufnahm, stieß er eine neue Debatte über das Thema der Entführungen und des Verschwindenlassens an. Die drei vorhergehenden Regierungen im Anschluss an die Diktatur hatten diese Diskussion für abgeschlossen erklärt, nachdem das Amnestiegesetz verabschiedet und durch das Referendum legitimiert worden war. Nur der Kampf der Familienangehörigen und der Organisationen, die Aufklärung über den Verbleib der Verschwundenen forderten, motivierten Valle dazu, diese noch ungeklärte Frage wieder aufzugreifen.
Präsident Valle war auch bemüht, eine gewisse Rückständigkeit seines Landes in Sachen Aufarbeitung der Vergangenheit wettzumachen. Anders als in den anderen südamerikanischen Ländern, so Sada Mendes, hatten die demokratisch gewählten Präsidenten Uruguays die Verbrechen der Diktatur nie offiziell anerkannt.
Si bien no negaban la existencia de las desapariciones, tampoco.
Das Verschwindenlassen von Personen wurde zwar nicht geleugnet, aber es gab auch nie eine offizielle Aussage über die Verantwortlichkeiten. Und die verfassungsmäßigen Regierungen haben sich nie dazu bereit erklärt, diese Taten aufzuklären. Wir Angehörige der Verschwundenen haben zwar einige der in Argentinien verschwundenen Kinder wiedergefunden, doch das war immer das Verdienst sozialer Organisationen, die sich den Menschenrechten verpflichtet hatten.
Meist wurden die Kinder der entführten Oppositionellen an kinderlose Militärehepaare weitergereicht oder unter einem anderen Namen zur Adoption freigegeben. Eines dieser Kinder, das aufgefunden werden konnte, war die Enkelin des argentinischen Dichters Juan Gelman. Auch sie war an ein kinderloses Paar weitergegeben worden, nachdem die Schwiegertochter des Dichters sie im Folterzentrum Automotores Orleti geboren hatte und kurz darauf ermordet worden war. Im Frühjahr 2000 konnte die mittlerweile 24-Jährige mithilfe einer DNA-Analyse identifiziert werden. Erst im letzten Jahr rief Präsident Valle eine sogenannte Kommission für den Frieden ins Leben. Sie hat das Mandat, sich mit den Verbrechen der Militärs zu befassen. Allerdings, so Sara Mendes, hat diese Kommission nur sehr eingeschränkte Befugnisse.
Die Kommission darf weder Militärs befragen noch Archive durchsuchen, wo sie Informationen über den Verbleib der Entführten finden könnte.
Auch ist die Kommission verpflichtet, die Anonymität der betroffenen Personen zu wahren. Sie informiert lediglich die Familienangehörigen über die Ergebnisse ihrer Recherchen, was eine öffentliche, gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der politischen Vergangenheit Uruguays verhindert. Genau diese öffentliche Debatte streben die Menschenrechtsorganisationen jedoch an. In den letzten Wochen sieht alles so aus, als würden sie dieses Ziel nun doch noch erreichen. Nicht nur aufgrund der symbolischen Wirkung der Verhaftung des chilenischen Generals Pinochet erlangte das Thema neue Aktualität, denn jetzt wird auch in Uruguay die Möglichkeit diskutiert, doch noch strafrechtlich gegen die ehemaligen Folterer vorzugehen. Im Jahr 1996 ratifizierte das Land die Interamerikanische Konvention über das gewaltsame Verschwindenlassen von Personen, die solche Entführung mit unbekanntem Ausgang als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einstuft. Damit kann das Verschwinden lassen aber weder verjähren noch amnestiert werden. Da internationales Recht Vorrang vor nationalem Recht genießt, wäre damit das uruguayische Amnestiegesetz von 1986 hinfällig. Erst in den letzten Monaten fanden sich in Uruguay Rechtsanwälte und Richter, die bereit sind, diesen juristischen Weg zu beschreiten. Ende Mai demonstrierten 70.000 Menschen in den Straßen Montevideos, um Aufklärung über die Vergangenheit zu fordern. Auf ihrer Rundreise durch Europa will Sara Mendes Gruppen und Organisationen dazu bewegen, den politischen Druck auf die uruguayische Regierung noch zu verstärken. Deshalb sprach sie unter anderem bei Amnesty International vor, wo ihr Unterstützung bei der Suche nach ihrem Sohn versprochen wurde. Barbara Lochbieler, Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty, begründet das so.
Es wird auch zukünftig für Amnesty ein sehr, sehr wichtiger Teil sein, sich gegen Straffreiheit einzusetzen, nicht nur in Lateinamerika, auch weltweit.
Den Kampf gegen die Straflosigkeit sieht Amnesty International als
wesentlichen Bestandteil einer vorbeugenden Menschenrechtsarbeit, weil die Täter und potenzielle zukünftige Täter wissen sollen, dass sie nicht ungestraft davonkommen können.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.